Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Product Management Automation bei der Swisscom. Und wir sprechen heute über den Aufbau eines Citizen Development Konzepts. Hallo und herzlich willkommen, Reto Beutler.
Hallo Christoph, freut mich sehr, da dabei sein zu dürfen und ich bin vor allem froh, dass es jetzt nach 3-4 Versuchen endlich geklappt hat. Herzlichen Dank.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Reto, du weißt ganz genau, gut Ding braucht Weile. Deswegen freut es mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat. Und bevor wir gleich über dieses spannende Thema sprechen, erzähl gerne mal, ich habe jetzt nur gesagt, du bist Head of Product Management Automation bei der Swisscom. Was machst du da genau?
Ja gut, kurz zu meiner Person. Ich bin der Reto Beutler. Ich arbeite jetzt seit knapp 5 Jahren in der Prozessautomatisierung. Ich bin dort verantwortlich, wie du einleitend gesagt hast, fürs Produktmanagement. Das beinhaltet eigentlich das Portfolio-Management für ganz Smart Automation. Smart Automation ist ein Art. Wir sind als Art organisiert. Und wir bieten dort von der Discovery bis zur Automatisierung eigentlich alles aus einer Hand an. Und ich verantworte dort das Produktmanagement nach Safe.
Mhm. Vielleicht da gleich die erste Frage, wie groß ist dein Team aktuell?
Mein Team im Produktmanagement, sind das 5 Kolleginnen und Kollegen, das sind die Portfolio-Manager. Der ganze Art beinhaltet mit externen, also mit Praktikantinnen und Praktikanten, Lernenden circa 40, 45 Personen.
Mhm. Und dass wir das auch gleich einordnen können, ich weiß, Swisscom, die Personen, die in der Schweiz leben, kennen die Firma sowieso, die anderen aus Österreich, vielleicht ein paar aus Deutschland auch, aber erzähl gerne mal, um das auch einordnen zu können, Swisscom, ist das ein kleines, mittelgroßes oder sehr großes Unternehmen?
Nein, die Swisscom ist ein Konzern, ist vergleichbar mit der A1, wir sind incumbent, also wir waren ursprünglich auch mal die PTT Telekom von der Schweiz, dann 1998 kam die Privatisierung oder auch ein bisschen früher, das war alles vor meiner Zeit und wir sind jetzt circa mit 20.000 Mitarbeitenden, ganz grob sind wir da sicher definitiv ein Konzern, ja.
Sehr, sehr spannend und lass uns da jetzt am besten gleich mal in die Praxis gehen. Bevor wir dann über Citizen Development Konzepte sprechen und wie ihr es auch intern aufgebaut habt, gib uns doch mal am Anfang mal einen Einblick. Ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt nicht von heute auf morgen einfach beschlossen und habt gesagt, ja gut, Automatisierung von Prozessen, das macht jetzt aktuell jeder, jetzt müssen wir das auch machen. Deswegen gib uns da gerne mal einen Einblick, warum habt ihr generell mit diesem Thema gestartet?
Ja, das war 2017, das war auch vor meiner Zeit, muss ich sagen, ich kam etwa 2018 dazu. Es wurde ein Programm gestartet, eigentlich so als Effizienzprogramm, um im Betrieb Effizienz zu steigern, Effektivität und auch die Qualität zu erhöhen. Und das war dann ausschließlich im operativen Umfeld bei uns. Kam das zum Tragen. Zudem wurde das Programm auch gestartet, um die Leute zu befähigen in diesem Thema. Also wir sagen dem Enablement. Da geht es darum, dass die Leute dann eigentlich mittelfristig selber automatisieren oder definitiv diese Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind. Und für das haben wir damals auch noch so ein Education-Modul-Programm aufgebaut. Und das hat sich jetzt natürlich seither relativ stark weiterentwickelt, ja.
Mhm. Und Reto, nimm uns da mal so ein bisschen mit in die Vergangenheit. Jetzt hast du gerade gesagt, zwar du warst von Anfang an nicht mit dabei, aber du bist schon lange mit dabei. Und es gibt natürlich Herausforderungen zu Beginn und es gibt auch Herausforderungen ein paar Jahre später. Welche Herausforderungen hattet ihr denn dabei konkret, um das ganze Thema intern voranzutreiben?
Ja, ich denke, aller Anfang ist schwer. Zu Beginn hatten wir definitiv Mühe, Fahrt aufzunehmen und wirklich auch konkrete, quantifizierbare Resultate zu erzielen. Das war sicher ein großes Problem. Das ist technischer Natur geschuldet oder technischen Herausforderungen, wie zum Beispiel auch die Schnittstellen zu den zahlreichen Umsystemen, die Zugriffsrechte, die Automatisierungsapplikation auch selber. Und am Anfang war einfach so die Idee, ja, wir stellen etwas hin und das funktioniert dann. Oder? Und das war dann wirklich sicher die größte Herausforderung. Das war die eine. Dann eine andere Herausforderung ist natürlich, wenn man von Automatisierung spricht, dann kommen oft auch Ängste von den Mitarbeitenden, oder? Weil oft ist Automatisierung, wenn wir von Automatisierungen sprechen, dann ist oft, das wird das gleichgesetzt mit Personalabbau etc., oder? Aber das ist definitiv nicht das. Also ich denke, das ist Mittel zum Zweck, um, sag ich mal, die unternehmerischen Ziele zu erreichen, aber definitiv nicht der Grund für den Abbau. Ich denke, das sind die zwei wichtigsten Herausforderungen, die wir nehmen mussten und sicher auch sehr viel lernen durften, ja.
Und nimm uns da gerne mal in diese zweite Herausforderung mit rein, weil es ist ja meistens extrem schwer, sich das Vertrauen bei den einzelnen Mitarbeitern aufzubauen, aber es ist gleichzeitig extrem einfach und es passiert auch extrem schnell, dass man dieses Vertrauen wieder verlieren kann. Nimm uns da mal mit rein, wie seid ihr generell dabei vorgegangen, dass ihr sagt, okay, passt, wir haben jetzt dieses und jenes vor, wir möchten da Prozesse automatisieren. Ja, wir stoßen da vielleicht auf Gegenwind oder auf nicht Offenheit bei den einzelnen Personen. Wie seid ihr da mit diesen Ängsten umgegangen?
Ja, das war sicher ein Kommunikationsthema, Transparenzthema und dann eigentlich auch der Need for Action, oder? Und wie haben wir das dann konkret gemacht? Wir haben verschiedene Roadshows gemacht, sind in die verschiedensten Abteilungen gegangen, haben das Programm damals noch vorgestellt, haben erklärt, warum wir das tun, dass wir das tun müssen und dass es nicht einfach nur ein Thema, nicht ein Selbstzweckthema ist, oder dass es wirklich, dass wir das tun müssen, um effizienter zu werden und dann, dass sich unsere Kolleginnen und Kollegen dann wirklich auch auf die wertschöpfenden Aktivitäten fokussieren können. Aber das war natürlich eine, ja, lange Reise, ist ein bisschen übertrieben, aber am Anfang wurde dem sicher zu wenig Beachtung geschenkt und das musste dann oder wollten wir dann einfach eigentlich wieder auf, indem wir Roadshows machten und auch so Sprechstunden haben wir eingeführt, wo sich die Kolleginnen und Kollegen dann online melden konnten, als sie Fragen hatten, Bedenken, Unklarheiten, Ängste etc. Also schlussendlich wie bei jedem oder ähnlich wie Change Management, irgendwo Kommunikation ist key, Offenheit, transparent, die Kolleginnen und Kollegen ins Boot holen, aufzeigen, warum wir das tun. Wir tun das nicht, um Leute abzubauen, definitiv nicht. Wir tun das einfach, um effizienter zu werden und unsere Ressourcen auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren können. Und die wertschöpfenden Tätigkeiten müssen direkt mit dem Kunden zu tun haben und dürfen nicht nur einfach irgendwo in einem Backoffice, in einem administrativen Umfeld sein. Das war dann eigentlich auch die Story dazu, ja.
Und du hast ja auch die zweite Herausforderung angesprochen, zu Beginn gleich quantifizierbare Prozesse zum Beispiel zu finden oder Use Cases zu finden. Wie seid ihr da genau vorgegangen? Und spannend wäre natürlich auch, wenn du vielleicht vergleichen kannst. Ihr habt am Anfang mal ein paar Prozesse rausgenommen und da wahrscheinlich genaue KPIs definiert, sprich Ziele, welche ihr zu Beginn erreichen wollt. Und wie haben sich diese KPIs von Beginn an zu jetzt auch verändert?
Gut, also wir sind da gestartet. Ein KPI sind die automatisierten Stunden. Da unterscheiden wir zwischen reduced, das heißt eigentlich bestehender Aufwand reduzieren oder verhindern. Das sind die Stunden-KPIs, die wir haben. Und oder dazu natürlich auch Drittkostenreduktion, wirklich Cash-out in Schweizer Franken. Das sind diese drei Dimensionen. Wir sind nicht auf die Prozesse zugegangen, wir haben eigentlich den Ansatz gewählt, dass wir da eine Discovery machen. Also am Anfang haben wir das so bottom-up gemacht, Case by Case. Dann haben wir wirklich jeden einzelnen Case aufgenommen, den spezifiziert und dann eine Reubetrachtung unterzogen. Oder es kann ja nicht sein, dass wir da irgendwo einen Roboter installieren, der dann mehr kostet, als es dann schlussendlich bringt. Das war so der Ursprung. Und das war so Popcorn-Style. Ganz am Anfang ist man mit 4 Leuchtturmprojekten gestartet in 4 verschiedenen Bereichen. Die sind aber leider nicht wirklich zum Fliegen gekommen. Dann haben wir uns einen externen Partner reingeholt, der uns dort unterstützt hat, wirklich Fahrt aufzunehmen. Dann sind wir mit dem Discovery-Ansatz reingegangen. Das ist so ein strukturiertes Vorgehen, um Automatisierungspotenzial in einer Organisationseinheit, das kann eine Unit sein, das kann ein Department sein, aber auch ein Prozess. Das war also circa plus um ein Umfang von so 100 bis 150 Kolleginnen und Kollegen, wo wir dann immer eigentlich Stück für Stück die Discovery gemacht haben, durchgeführt haben. Dort sind dann Resultate herausgekommen. Aktuell bieten wir jetzt alles an, also wirklich Einzelcases. Das kann sein, dass Mitarbeitende aus dem Konzern kommen, ich habe eine Idee, oder auch die Lean Manager, Lean Master, was auch immer, die kommen mit einer Idee, wir nehmen den Case auf, spezifizieren den, machen den Backlog ready, wir berücksichtigen natürlich auch die Security Compliance und all die anderen Compliance-Fragen, weil wir müssen da natürlich die Compliance einhalten, das ist definitiv so. Dann wird der aufbereitet, der kommt ins Backlog, ins PI Planning, bei uns alle 10 Wochen findet das statt, das ist wirklich rein nach Safe sind wir da organisiert. Dort werden die eingeplant. Wir planen das mit Weighted Shortest Job First. Also Das ist nicht einfach der Case, der die meisten Stunden bringt, den realisieren wir. Nein, wir nehmen sämtliche Dimensionen von Wage Job First dazu. Das gibt dann einen numerischen Wert und das ist dann zugleich auch automatisch die Priorisierung der Cases, die wir abarbeiten, die dann in den DevOps-Teams auf Sprint-Basis eingeplant werden.
Und du hast angesprochen, dass ihr diesen Discovery-Ansatz eingeführt habt. Nimm uns da mal mit rein, wie sieht der konkret aus? Wie geht der dabei in der Praxis vor?
Also ich denke, im reinen im frühen Prozessmanagement hieß es so, auf eine Art und Weise Aufgabenstrukturanalyse. Dort haben wir Quickscan, dort scannen wir relativ schnell so die Bereiche durch, wo haben wir viele Mitarbeitende, die irgendwo einen ähnlichen Job haben. Das sind dann natürlich die interessanten Bereiche, weil dort wir auch eigentlich oft eine hohe Wiederholung und relativ eine kleine Varianz erwarten von den Prozessanwendungen. Und dann gehen wir auf die zu, dann braucht es ein Management Buy-in, also die Linie muss dahinter stehen, die Linie muss das wollen, oder? Weil sonst tun wir das wirklich nicht mehr. Ja, das bringt nichts, wenn die Linie nicht dahinter steht, also das Management oder einfach die Führung allgemein. Und dann gehen wir wirklich eigentlich die Aktivitäten Schritt für Schritt durch. Das ist dann sehr ähnlich, wie wenn wir irgendwie vom Prozess oder vom BPM sprechen, also Business Process Management oder Business Process Optimierung. Das ist dann eigentlich relativ ähnlich. Dort raus werden dann die einzelnen Use Cases ausgearbeitet. Also das sind dann verschiedene Use Cases. Sagen wir jetzt nur ein Beispiel in einem Bereich. Unter 20 Kolleginnen und Kollegen haben wir dann vielleicht 20, 22, vielleicht aber auch nur 15 einzelne Use Cases, die wir dann umsetzen. Aktuell muss ich aber auch eingestehen, wir haben diese Discoveries eigentlich weitgehend abgeschlossen in den, sage ich mal, verschiedensten Bereichen. Oft ist es jetzt eher so Continuous Exploration, sagen wir dem. Also irgendwo in einem Umfeld, wo wir schon früher mal automatisiert haben, die kommen dann wieder mit neuen Cases. Also das funktioniert auch recht gut. Also von dem nach sieht man auch, dass sich die Reputation besser ist als ganz am Anfang, als es noch nicht so gut kommuniziert wurde und auch nicht informiert auf Augenhöhe und die Kolleginnen und Kollegen ins Boot geholt wurden.
Das heißt, so zu Beginn habt ihr vor allem dieses ganze Rad mal zum Drehen gebracht, indem ihr mit dieser Discovery eben Schritt für Schritt in die einzelnen Fachbereiche reingegangen seid. Und mittlerweile hat sich das aber umgedreht, dass die Fachbereiche eher auf euch zukommen und mit Ideen überschütten und ihr dann priorisieren müsst, welche Ideen möchten wir überhaupt umsetzen. Ist das so richtig?
Ja, das geht in diese Richtung, definitiv. Ich denke, es ist immer noch ein gesunder Mix, oder? Das Schöne ist, es gibt immer wieder Bereiche, die kommen sogar von sich aus und sagen, hey, mach doch mal ein Discovery. Das sind dann aber teilweise nicht mehr so die riesengroßen Teams oder Prozesseinheiten. Das sind dann teilweise Teams oder mehrere Teams. Aber definitiv ein Mix aus allem und wir wollen das auch so, oder? Dann können wir eigentlich alles abdecken.
Und es gibt ja auch dann bei der Umsetzung von Prozessautomatisierung unterschiedlichste Herangehensweisen. Die einen sagen, okay, passt, wir bauen einfach ein zentrales Center of Excellence auf und machen da alles, von der Discovery, Prozessanalyse bis hin zur Umsetzung und bis zur Wartung. Andere sagen wieder, okay, gut, wir fahren einen Ansatz von Citizen Development, sprich die Fachabteilungen entdecken die Prozesse, die aktuell vielleicht den täglichen Alltag einfach stören, automatisieren diesen Prozess selbst und dann zum Beispiel das Center of Excellence übernimmt nur noch die Wartung oder auch die finale Abnahme und dann die Produktivsetzung. Wie sieht das bei euch konkret in der Praxis aus, diese Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und Center of Excellence?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben beides, oder? Wir sind der Center of Excellence. Wir sind organisiert als Shared Service für den ganzen Konzern. Also wirklich für den ganzen Konzern Swisscom. Und zudem bieten wir auch Citizen Development Programm an. Also wir sagen dem heute noch AutoChamp, aber wir sind das Programm jetzt gerade immer überarbeiten, weil wir auch einen Anbieter gewechselt haben. Also wir haben dort die Tools harmonisiert mit den Kollegen und Kolleginnen, die auch den Markt betreiben. Und da bieten wir beides an. Von dem her, als Center of Excellence können wir auftreten und die großen Automatisierungen machen. Und mit dem Citizen Development machen wir die Demokratisierung der Automatisierung. Also wir können wirklich die Skills dezentral in den Bereichen anbieten. Die Kolleginnen und Kollegen tun das dann in den einzelnen Teams. Dazu organisieren wir alle zwei Wochen auch eine Center of Practice, also eine COP, wo sie dann allfällige Fragen stellen können oder auch für Weiterentwicklungen etc. oder auch für einen Core-Check mit unseren maturen Entwicklerinnen und Entwicklern. Genau. Also wir haben beides am Start, beides funktioniert gut. Und wir halten sicher an dem mal fest weiterhin, ja.
Jedoch, wenn man so unterschiedliche Unternehmen beobachtet, ist das Thema Citizen Development oder funktioniert das Thema Citizen Development oft nicht so gut. Deswegen erklär gerne mal, wie habt ihr euer Konzept aufgebaut? Welche Bausteine sind da drinnen? Wie bildet ihr da auch die Mitarbeiter aus, um für dieses Thema ausgebildet zu sein am Ende?
Ja, da haben wir Ausbildungsmodule in Basic, Advanced und Expert. Expert wäre dann der Citizen Developer. Bei uns heißt er noch AutoChamp. Und ich denke, diverse Kolleginnen und Kollegen haben die Basic-Kurse, Module absolviert. Die sind auch immer eigentlich wie vorausgesetzt, um dann das Nächste zu tun, oder? Und dort erreichen wir sehr viele Leute mit diesen Basic-Modulen. Daraus entsteht dann bei gewissen Mitarbeitenden auch das Interesse, weiterzumachen. Und andere Mitarbeitenden sagen, ja, nein, das reicht mir, ich weiß, was es ist, wie es funktioniert grob, ich will ja nicht selber entwickeln, oder? Dann geht es ins Advanced und danach kommt es ins Expert. Und das ist dann wirklich mit uns in DevOps-Engineers zusammen, wird diese Ausbildung gemacht und der Abschluss dieser Ausbildung ist ein Meisterstück. Ein Meisterstück ist ein Use Case, den Sie in Ihrem angestammten Bereich ausarbeiten. Also wirklich dort, wo Sie selber arbeiten, den bringen Sie mit und den entwickeln Sie von A bis Z ganz selber. Und auch bei den Citizen Developer bei uns, der Betrieb der Bots ist dann auch bei Ihnen, oder? Also die Bots, die wir als Center of Excellence realisieren, die betreiben wir, Lifecycle etc. Die dezentralen Bots, sage ich jetzt mal, die Citizen Developer innen entwickeln, die werden von ihnen selber unterhalten, oder? Aber wir sind da wirklich relativ nahe an ihnen und wir lassen sie auch nicht irgendwo im Schilf stehen. Also wir unterstützen sie auch dabei, selbstverständlich. Auch wenn es irgendwo Migrationen gibt und oder Software-Upgrades, da sind sie im Boot. Also die sind nicht wirklich einfach auf sich alleine gestellt. Aber sie müssen den Betrieb selber sicherstellen.
Das heißt, die drei Level sind Basic, Advanced und Expert. Und man kann sich das so vorstellen, dass Basic müssen da alle Mitarbeiter mal durch, um einfach auch dieses Verständnis zu bekommen. Oder Basic ist auch nur für die Mitarbeiter, die freiwillig gerne dieses Programm machen würden.
Also wir setzen hier ganz klar auf Eigenverantwortung, weil wir sind ein, sag ich mal, Leading Edge ICT Technologieunternehmen in der Schweiz, wir haben natürlich auch Bereiche, ich sage jetzt mal in den Development-Abteilungen, wo Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die das alles schon beherrschen oder besser machen, in den Umsystemen machen oder auf einfach, sage ich mal, in den Linientools sagen wir dem. Also wir können die Leute nicht verknüpfen, das wollen wir auch nicht. Wir sehen das vielmehr als Chance vielleicht auch für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ihre Arbeitsmarktfähigkeit, also ihre Employability steigen können dadurch, die vielleicht noch nie so in Berührungspunkte kamen bezüglich Automatisierung. Ich denke da an unsere Kolleginnen und Kollegen, die das Netz bauen. Nur so als Beispiel, oder es gibt auch sicher noch andere. Ich denke an die Lernenden. Die Lernenden kommen eigentlich auch sehr gerne zu uns in diese Ausbildung. Auch unsere Art selber hat permanent 5 Lernende, die bei uns arbeiten. Und dann immer nach 14 Monaten wechseln sie, also gehen sie dann in andere Projekte und dann stoßen eigentlich neue Lernende zu uns. Also das ist von dem her schon sehr stark eingebettet, aber definitiv setzen wir hier auf Eigenverantwortung und man muss sich interessieren und selber anmelden, wenn man das tun will.
Und warum habt ihr euch genau für diese Herangehensweise entschieden und nicht gesagt, okay, es macht mehr Sinn für uns, dass wir alles zentral in einen Center of Excellence machen?
Ja, das hat 2 Gründe. Einerseits ist es die Employability, also die Arbeitsmarktfähigkeit. Wir wollen ja, dass den Kolleginnen und Kollegen auch eigentlich den Zugang geben zu diesem Thema. Das ist ein Riesenthema, das sicher noch viel, viel stärker kommen wird auf der Welt, denke ich mal. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, so haben sie auch die Möglichkeit, kleine Bots zu realisieren. Also kleine Bots, ich meine, ich spreche nicht von Bots, die 10 Stunden im Jahr sparen, aber es braucht einen Aufwand von 50 Stunden. Aber oft haben wir ein volles Backlog, wo wir dann wirklich relativ rigoros priorisieren müssen, weil wir nicht alles gleichzeitig umsetzen können. Oder also so haben wir einerseits das Know-how dezentral demokratisiert und zudem besteht auch eine sehr große Chance, dass sie selber ihre Bots realisieren können, die wir vielleicht gar nicht einplanen würden aus einer reinen Roi-Betrachtung aus unserer Sicht. Und sie haben dann selber auch andere Lizenzen, die sie sharen können. Durch das sind dann ihre Bots auch günstiger natürlich in der Umsetzung und im Betrieb.
Und gehen wir jetzt davon aus, ein Mitarbeiter entscheidet sich dafür, dass er mal dieses Basic-Level macht. Gut, er absolviert das Basic-Level, ist Advanced, ist am Ende dann Expert, macht das Meisterstück. Wie verändert sich am Ende, wenn er diesen Prozess durchlaufen ist, auch seine eigene Rolle?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also per se bleibt er im angestandenen Bereich mal. Das ist so. Also es gibt dann nicht irgendwo die Möglichkeit, zu uns zu wechseln. Also wir hatten natürlich auch schon so, als wir Stellen besetzen durften, konnten wir so akquirieren. Aber wie gesagt, mit Praktikantinnen und Lernenden sind wir 40 Personen. Und wir bieten auch Leuten einen Stage an, die dann bei uns ein paar Monate arbeiten dürfen. Aber wir können nicht alle übernehmen. Also die gehen zurück in den angestammten Bereich und automatisieren dort was die Zeit zulässt, sage ich mal. Also ich kann da nicht sagen, das sind 20% vom Tagesgeschäft, die Sie aufwenden für die Automatisierung. Das wäre definitiv vermessen. In der Ausbildung selber haben wir so grob die Vorgabe oder erwarten wir so, dass so circa 20% der Zeit eigentlich aufgewendet werden kann für das. Das ist aber relativ eine kurze Zeit, weil wir halt auch die Durchlaufzeit des, sagen wir mal, des Ramp-Ups der neuen Fähigkeit kurz halten wollen, dass sie dann relativ schnell auf dem sind. Also sie gehen zurück und sind dann oft auch Ambassadoren in ihren Bereichen. Aber das können wir ihnen auch nicht vorschlagen, oder? Weil wir sind nicht Governance, wir sind wirklich ein Shared Service, wir bieten einfach das an, helfen ihnen, unterstützen sie. Wenn sie zurückgehen in ihre Bereiche, in ihre Linie, dann ist die Verantwortung dort, dass sie dann das weiter tun können und dürfen. Aber das hat in der Vergangenheit recht gut funktioniert. Also viele Citizen Developer, die schon Bots geschrieben haben oder entwickelt haben, haben dann auch 2, 3 neue gemacht. Dann gibt es auch solche, die dann vielleicht ein halbes Jahr gar nichts mehr gemacht, also nichts mehr gemacht haben, einfach keinen Bot mehr entwickelt haben, aber dann plötzlich später wieder kamen. Also auch das sehr individuell und auch dort einfach setzen wir einfach auf eine hohe Eigenverantwortung auch und auf einen Eigenantrieb. Wir sind nicht da im Elfenbeinturm und wollen alles vorgeben. Einfach, ich sage mal, die Guidance, das Ruleset, die Security-Geschichten ist ganz klar. Da bestehen wir darauf, da sind wir verantwortlich, dass es funktioniert. Aber sonst sind sie da relativ frei, wie sie das dann ausgestalten.
Und hat diese Herangehensweise, dass man sagt, okay, jetzt habe ich da zum Beispiel einen Mitarbeiter aus der Finanzabteilung, der wird zum Expert ausgebildet, als Ambassador ist er dann in der Finanzabteilung drinnen und automatisiert da auch nebeneinander, neben den anderen Kollegen die weiteren kleinen Prozesse, hat das auch dazu geführt, dass das Thema Prozessautomatisierung dann generell in der einzelnen Abteilung besser und verständlicher wahrgenommen wird?
Ja, definitiv. Das sind dann natürlich auch Promotoren irgendwo für das ganze Thema, oder definitiv, ja. Oder Promotorinnen natürlich auch, ja. Das ist so. Und du hast es angesprochen, die Finanzabteilung, bei uns haben wir das auch, im Controlling-Finanzumfeld haben wir, dort haben wir sogar ein Team, die selber automatisieren. Also einfach mit unserer Software, einfach mit der Software, die wir brauchen im Konzern, he, wo wir uns strategisch entschieden haben, wir nehmen die und automatisieren die sehr autonom. Und die sind zufrieden, die sind auch immer dabei und interessiert. Das war dann schon noch irgendwo auch eine Erfolgsgeschichte, ja, definitiv, ja.
Sehr, sehr spannend. Und da wir jetzt auch ganz langsam zum Schluss kommen, Reto, wäre für mich natürlich nochmal spannend. Jetzt machst du das Ganze nicht seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren. Was waren denn dabei so die größten Learnings für dich?
Ja, also das eine Thema wurde bereits angesprochen, das ist Change Management. Also Change Management, Veränderungsmanagement, obwohl es ja nicht eine radikale Veränderung ist, sondern eigentlich eher so eine Evolutionenveränderung, ist sicher die Kommunikation, Information, die Leute ins Boot holen, den Leuten auch den Need for Doing oder was auch immer aufzeigen, dass sie das verstehen. Das ist sicher aus meiner Sicht das Wichtigste, oder? Dann das Commitment und Unterstützung vom Management. Initiiert wurde es wirklich vom Management, aber dann einfach, dass das auch weitergeht. Dieses erste halbe Jahr war das Programm nicht sehr erfolgreich, dass dort auch irgendwo ein bisschen die Zeit auch da ist, einfach wirklich zu zeigen, dass es funktioniert, oder? Und ich denke, wenn wir das jetzt anschauen, sind wir ein sehr guten Case für den Konzern. Also Commitment, Unterstützung, Top-Management, Management. Ein sehr wichtiges Thema auch Fokus auf Business Value. Also was bringt der Bot wirklich? Oder wir automatisieren nicht einfach nur zur Freude, obwohl es nicht ein Cost Case ist, aber wir automatisieren wirklich, um Dinge einfacher, effizienter und qualitativ hochständiger zu tun. Auch sehr wichtig. Die ROI-Betrachtung sicher auch, also Return on Invest, also Payback etc. Also das ist sicher auch wichtig. Dann hatten wir auch Controlling relativ früh an Bord. Weil Controlling macht dann auch die verschiedensten Auswertungen und das ist sicher auch wichtig. Storytelling, Erfolgsgeschichten, kommunizieren, rein nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber, das ist wichtig. Ja? Vor allem in diesem Thema auch, da haben wir diverse Blogbeiträge gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben auch so PI-Highlights, wo wir jeweils die Leistungsbezügerinnen und Bezüger, das sind bei uns die internen Kunden, aber das sind ja nicht Kunden, das sind wirklich interne Leistungsbezügerinnen und Bezüger, die dann die Automatisierung selber vorstellen, aus ihrer Optik und nicht aus einer technischen oder Produktmanagement-Optik. Das ist sicher ein Thema. Die Zahlen, der erwartete Benefit der Automatisierung, wirklich, dass diese Zahlen solide sind. Und mit solide meine ich, wenn der Bot umgesetzt ist, machen wir bei uns, nur als Beispiel, machen wir eine Review-Phase. Diese Review-Phase ist die Wirksamkeitsprüfung der Automatisierung. Nach 3 Monaten kann dann der Leistungsbezüger, die Leistungsbezügerin, wird dann den Bot eigentlich abschließen und sagen, der ist gut, der bringt das, was wir erwartet haben, oder? Also dort nicht einfach irgendwo, das ist ja oft in Business Process Engineering der Fall, oder? Da kommen irgendwie Menschen dann sagen, das bringt mir 20 Millionen, dann ist das Projekt umgesetzt, 20 Millionen auf den Folien, aber umgesetzt in der Realität, oder? Das ist ja nicht immer, sage ich jetzt mal. Dort haben wir die Wirksamkeitsprüfung. Zudem eignet sich auch die agilen Zusammenarbeitsformen eigentlich in einem Art. Also ich denke, SAFe, das SAFe-Framework, ich denke, das kennen wahrscheinlich die meisten, wenn wir von Process Automation oder Business Process Automation sprechen, das eignet sich auch sehr gut. Das ist dann einfach so mehr die organisatorische Sicht. Also als Programm starten, als Initiative, wie auch immer, und dann transformieren, wenn das Thema zum Fliegen kommt oder einfach auf wirklich rollt, wie du vorhin gesagt hast, dann kann man das hervorragend als Art abwickeln. Dann ist man sehr effizient und auch speditiv. Ja.
Reto, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich sage herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Alles Gute, ciao.
Danke dir vielmals. Tschüss Christoph, herzlichen Dank. Merci.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst, und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 2000 Personen, die hier regelmäßig zuhören, und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast, danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren, und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.